Bodensee-Philharmonie. Konzertsaison 2024/25. Der Podcast. Mit Hans-Georg Hofmann, Intendant, Gabriel Venzago, Chefdirigent, Moderation Barbara Paul.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Bodensee-Philharmonie startet in die neue Saison. Es sind alle wieder zurück aus der Sommerfrische, auch Gabriel. Er ist heute zum ersten Mal beim Podcast dabei. Wir wollen über das erste philharmonische Konzert sprechen. Es stehen vier Stücke auf dem Programm. Arthur Honeckers Pacific 231, Beethovens erste Sinfonie, dann Till Eulenspiegels Lustige Streiche von Richard Strauss und am Schluss Ravels Bolero. Zunächst mal ganz prinzipiell die Frage, Gabriel, wenn man die Stücke für das allererste Programm der neuen Saison zusammenstellt, spielt es dabei eine Rolle, dass es eben wieder so ein Start auch ist mit diesem Konzert?
Ja, absolut. Also es ist ein bisschen wirklich wie nach der Sommerpause die Schulhefte rauszuholen und wieder anzufangen. Und die Idee war schon auch mit der Umbenennung, mit diesem Neustart, dass man auch wirklich etwas präsentiert, wo das Orchester glänzen kann. Und deswegen sind es vier Stücke, die die Energie zusammenhalten, aber auch die Virtuosität des Orchesters wirklich zeigen sollen. Und wir möchten gerne aus der Sommerpause kommen und nicht denken, ach, wie schön wäre es jetzt noch am Meer zu sitzen, sondern ich möchte diese Energie mitnehmen und gerade in den Konzertsaal bringen, dass das Publikum auch mitnimmt auf diese Reise, diese neue Saison.
Also eben das Orchester steht im Mittelpunkt bei dem Konzert.
Absolut. Also das Orchester, jedes Orchestermitglied wird in diesem Programm zum Solisten. Und für mich ist es ja wirklich ein Neustart und von daher bin ich auch tatsächlich ein wenig aufgeregt, auch wenn ich das Programm ja noch nicht mitgeplant habe. Aber ich finde es ein grandioses Programm für den Auftakt, dass man wirklich mal das Orchester ins Zentrum stellt.
Sprechen wir doch gleich über das erste Stück, Pacific 231 von Honecker, 1923. Komponiert. Die Pacific galt zu diesem Zeitpunkt als die modernste und schnellste Dampflokomotive der Welt. Was ist das für eine Komposition?
Also zunächst kann man sagen, dass die Uraufführung, Paris war ja dafür bekannt, dass es Skandale gab. Also das war auch einer der Skandale. Und dieses Stück hat wirklich auch das Publikum in zwei Lager geteilt. Die einen, die fanden, dass einfach nur lärmendes Wirrwarr ist und die anderen, die begeistert waren, was da musikalisch umgesetzt wurde von dem Eindrücken, wie so eine Schnellzuglokomotive über die Gleise rauscht. Und für Honecker selber, der zwar gesagt hat, Lokomotiven habe ich immer leidenschaftlich geliebt, für mich sind sie lebendige Wesen, die ich verehre, wie andere Frauen oder Pferde lieben. Das fand ich noch ganz...
Ich kann das so gut nachvollziehen.
Du kannst das nachvollziehen.
Ja, mein Traumjob war es tatsächlich, Lokführer zu werden, weil ich das so faszinierend finde, wie man auf Schienen gleitet und das alles hat.
Nein, aber es ist ja interessant bei diesem Stück, wie man auch als Zuhörer mitgenommen wird, wie so eine Lokomotive immer mehr an Fahrt aufnimmt. Also wie Geschwindigkeit physisch, aber auch auf einer künstlerischen Ebene vermittelt bekommt.
Aber das finde ich eben so spannend, weil schnell sagt man die Interpretation davon, man hört die Bremsen, die quietschen. Aber das war gar nicht die Intention von Honecker. Er hat dann irgendwann gesagt, gut, wenn das Publikum das so annimmt, dann soll man sie auch jetzt nicht belehren. Aber es war eigentlich vielmehr, was du meintest, auch dieses physische Gefühl, was vermittelt werden soll. Das heißt, die Idee, wie bringe ich Geschwindigkeit, Mathematik in Musik oder in Rhythmus. Die Noten werden immer kleiner, der Schlag wird immer schneller und die Assoziation. Also ich denke auch, Mensch, können wir mal wieder Öl an die Bremse geben, dass das nicht so pfeift. Aber eigentlich ist die Intention eine ganz andere. Und da sind wir in den 1920er Jahren, wo zwar die Musik immer absolut sein will, in der Wissenschaft irgendwie verankert sein will. Und das ist gerade dieser französische Geist. Das finde ich so unglaublich spannend. Kunst und wirkliches Leben zusammen.
Also so eben die Diskussion, ist es Programmmusik, ist es absolute Musik? Was würdest du sagen, eher absolute Musik oder beides?
Ich glaube, es ist beides. Mich haut das Stück einfach um und mich haut es auch emotional um. Aber ich denke immer, im langsamen Satz normalerweise im Konzil fährt auf jeden Fall ein Zug draußen vorbei. Und jetzt können wir vielleicht mal draußen der Lok und diesen Zügen mal Konkurrenz machen, dass wir das emotional betrachten. Und dann ist es vielleicht bei uns in Konstanz mehr Programmmusik als absolute Musik und vielleicht in der Berliner Philharmonie, wo wir bestimmt vielleicht in zwei Jahren mit der Bodensee-Philharmonie auch spielen, wir heißen ja schon fast gleich,
ist es BPhil,
ist es dann vielleicht mehr absolute Musik.
Was ich ja spannend finde, ist ja wirklich das, was jetzt auch zum Vorschein kommt, also diese Diskussion, ist das jetzt absolute Musik, ist es Programmmusik? Oder? Und das zieht sich ja wie einen roten Faden durch das ganze Programm und auch bei Richard Strauss werden wir das ja dann erleben, dass er so ein Programm abgelehnt hat und bei Honecker...
Er hat es aber auch als Filmmusik rausgegeben, Also es wurde ja Zeit seines Lebens.
Ja, ja, es gibt diesen Schwarz-Weiß-Film mit dieser Lokomotive, wo das dann untergesetzt. Aber er hat sich dann auch so ein bisschen davon distanzieren wollen. Und das zieht sich ja durch die Musikgeschichte. Ich meine, denken wir nur an Gustav Mahler mit seinen Sinfonien, oder? Er hat ja auch, um dem Publikum quasi eine Stütze zu geben, bei der ersten Sinfonie hat er den Titan und hat er dann beschrieben, was da mit dem Helden passiert. Und dann hat er das alles wieder vernichtet, weil er wollte nicht, dass man zu viel an Inhalt mitgibt. Da kommen wir ja auch gleich noch bei Richard Strauss.
Ja, und bei Beethoven.
Und bei Beethoven.
Bei Beethoven 6 eigentlich die Idee, die Programmmusik in den Konzertsaal zu holen. Und trotzdem ist eine Beethoven 6 viel mehr als diese paar Wörter, die drüber stehen. Und vielleicht ist in der ersten Beethoven fast mehr Programm als in der sechsten.
Das ist ja auch ein Stück weit Aufbruch im Werk von Beethoven, diese Sinfonie.
Auf jeden Fall ist das Aufbruch schon allein der Anfang. Das finde ich sowas von unglaublich, wie Beethoven eben nicht, wie man das so aus den klassischen Sinfonien her kennt, mit einem großen Akkord ein Statement kommt, hier bin ich, sondern das Ganze beginnt mit zwei, drei Fragen, Aneinanderreihung von Septakkorden, bis dann endlich das Thema kommt.
Ja, eben dieser Zweifel mit dem Septakkord anzufangen, wo bin ich überhaupt und wo will ich hin? Wenn man denkt, dass Brahms mit seiner ersten, den lebenslangen Zweifel rausgeholt hat und hat dieses pulsierende C, mit dem er beginnt, so, ich muss hier in C sein. Und er,
weil ich den Riesen Beethoven hinter mir trapsen höre.
Genau. Und er setzt ein C7 hin und man denkt irgendwie, hey, wie kann das denn eine C-Dur-Symphonie sein? Und ich finde, allein dieser Anfang, das sagt eigentlich alles über das Stück aus. Vielleicht noch der dritte Satz, der wirklich komplett gegen die Tradition geht, einfach mit dem Scherzo-Gedanken, dass der so da durchrast. Aber dieser Anfang, diese Gewitterwolken, diese Septakkorde und dann löst sich das in absolutes Wohlgefallen auf. Und es ist anders als beim Haydn, der ja auch uns immer an den Rand führt. Also man hört einfach auch die Vorbilder Haydn, Mozart, gleiche Zeit. Aber diese Radikalität des Beethoven, der sagt, zack, so muss es sein. Ja, da merkt man schon diesen Ansporn, dass er anders ist. Dieser erste Akkord ist eigentlich, mehr braucht man, also braucht man schon vor der Symphonie, aber das finde ich ist so die Quintessenz.
Wie gehst du als Dirigent an so ein Werk ran? Also es gibt ja diesen Satz, den kann man auch viele andere Komponisten auch anwenden. Für eine Beethoven-Wahrheit ist jede Generation selbst zuständig. Hörst du andere Interpretationen an oder wie entwickelst du einen Klang? Also was für einen Beethoven werden wir da hören mit dir?
Also zuerst mal versuche ich schon erstmal zu schauen, was da steht. Nämlich es stehen da, wer wann was spielt, aber es steht vor allem auch eine Metronomzahl da. Und das finde ich wahnsinnig interessant, dass Beethoven ja auch gesagt hat, die Metronomzahl ist die Komposition, das Metronom. Und wenn man es wirklich ernst nimmt, dann kommt man in die Radikalität rein. Und das Ziel ist es schon, deswegen haben wir auch, ist es jetzt so ein bisschen der rote Faden, auch in der zweiten Saison, dass der Beethoven drin ist, kommt ja noch die dritte später in dem Jahr, dass wir einfach einen Beethoven-Klang entwickeln, der anders als Mozart noch radikaler, noch klarere Kanten hat, dass es einen Aufbruch in sich hat und dass es einfach, frisch ist das falsche Wort, es muss diesen Klang haben, der die Mauer einreißen kann. Und das heißt, es ist immer dieses Anrennen auf etwas. Es ist ein Klang der Extreme, das laut, leise, aber auch das Tempo, das die Artikulation. Das ist einfach ein extrem cleaner, radikaler Klang.
Das klingt spannend, oder?
Ich bin auch sehr gespannt.
Ich auch.
Auf jeden Fall. Also das klingt ja schon sehr konkret, was du davor hast. Und ich würde sagen, nach der Pause, da geht denn richtig die Post ab. Also mit Till Eulenspiegels lustige Streiche. Das ist ja ein Megawerk, also was da so an unterschiedlichen Klangfarben vorkommen. Welche Rolle spielt dieses Werk im Schaffen von Strauss?
Ein frühes Werk.
Erste Werk mit großer Holzbesetzung.
Mit großer Besetzung. Es entsteht in einer Phase, wo er so auch am Suchen ist. Und das finde ich das Interessante, oder? Du hast gerade von Beethoven gesprochen, der sucht. In seiner ersten Sinfonie bei Strauss, er hatte diese Oper Guntram, die gescheitert ist. Und er wollte ja eigentlich auch aus dem Till Eulenspiegel-Stoff eine Oper schreiben. Aber er macht eben was komplett anderes. Er macht eben auch keine symphonische Dichtung, sondern es ist eine Tondichtung. Also er schafft etwas Einzigartiges, nämlich aus einem Riesenorchester in 15 Minuten eine Palette von verschiedensten Situationen zu komponieren. Es ist wirklich ein faszinierendes Stück.
Aber ist es nicht total spannend? Der späte Strauss, der ganz späte, der wahnsinnig viel erzählt, der immer, natürlich sind die Spätwerke auch so, dass man sich reinknien kann und es anhört, also es auch drin siechen kann. Aber in diesen Frühwerken, auch in den Opern, was für ein Revolutionär das war.
Ja.
Das ist unglaublich.
Und
eine Salome, die entsteht, oder eine Elektra, solche Harmonik, das gab es davor nicht. Und hier auch diese Kürze, der Inhalt, kannst du auch ein 2-Stunden-Stück draus machen, du kannst eine Oper schreiben, du kannst alles machen. Er schafft es in 15 Minuten, alles da reinzubringen. Das heißt, diese Perfektion des harmonischen Weitergehens, der Melodie, des Flusses, wie er das verpackt, das finde ich einfach einfach genial.
Um vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, was wir vorhin auch gesagt haben, absolute Musik oder Programmmusik. Strauss hat zwar so ein paar Brocken uns dahin geworfen von dieser Geschichte mit den Marktfrauen, wo er da mit dem Pferd durchreitet und die Töpfe kaputt macht, bis hin zu der Verführung und am Ende eben dann diese Geschichte mit dem Geigen. Aber ansonsten lässt er ja vollkommen frei und hat ja selber auch mal gesagt, ja, er wollte es selber für sich finden.
Ja, ich würde es nochmal aus einer anderen Sicht betrachten, nämlich fürs Orchester, auch vielleicht zu dieser Zeit, war das schon ein Riesenschritt, dass man überhaupt das technisch bewältigen kann. Also allein dieses Hornsolo am Anfang, die ganzen Soli, die drin sind, die Klangfarben, die entstehen müssen. Das heißt, auch diese Virtuosität, die jetzt eigentlich fast eigentlich den Bogen über dieses ganze Programm spannt, Honegger, klar, der Beethoven auch, das Virtuose in sich, in der Keimzelle, ist hier eigentlich das Prahlen der Virtuosität. Das heißt, auch dieser Till, der da durchläuft durch das ganze Orchester, ich denke schon, dass der Strauss es auch schafft, das Orchester so zum Glänzen zu bringen und zu sagen, so, das ist jetzt einfach eine andere Liga. Eigentlich das, was wir mit der Bodenseephilharmonie auch mit dem Namen haben wollen. Wir wollen jetzt in eine andere Liga und deswegen, ja, passt es doch.
Und dann der Bolero als Schlussstück, eines der meistgespielten Werke der Orchesterliteratur. Warum ist dieses Stück so beliebt?
Na, wahrscheinlich, weil es wahnsinnig eingängig ist. Es ist ein Thema, was 100.000 Mal wiederholt wird, was ja eigentlich nur eine Keimzelle ist. Und es ist einfach diese Energie, die er aufbaut. Vom Nichts hin zur größten Ekstase. Ich glaube, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich in der Musikgeschichte. Und dann ist es so unglaublich toll instrumentiert, dass einem in diesen, na, je nachdem, zwischen 14 und 18 Minuten nicht langweilig wird, sondern dass man immer wieder neue Ideen im Kopf hat. Und man merkt das ja im Endeffekt gar nicht, dass alles wiederholt wird. Das reißt einen einfach mit. Und ich glaube, aus dem Bolero eine Interpretation zu machen, das ist die Todesstrafe. Das funktioniert überhaupt nicht. Der Bolero muss anfangen und aufhören. Und es darf wirklich nicht das, was allgemein als Musik bezeichnet wird, darf eigentlich nicht passieren, weil dann ist das ganze Stück komplett kaputt.
Hans, was sagst du? Was für ein Zauber geht von dem Stück aus für dich?
Das Faszinierende besteht ja tatsächlich darin, dass wir so ein Motiv, so ein rhythmisches Motiv haben, was, weiß nicht, 169 Mal wiederholt wird. Also man hört quasi immer diese Schlaufe und trotzdem baut sich über diese Melodie, die von einem Instrument zum anderen, dass hier ja auch wieder die Solisten aus dem Orchester zu Virtuosen werden, dass sich da so eine unglaubliche Spannung aufbaut, die am Ende eben zu dieser Ekstase führen. Und wenn man dann aber schaut, was Ravel eigentlich ursprünglich gemeint hat, das ist ja eine Musik, die für ein Ballett geschrieben wurde. Und man weiß aber, dass er für diese Ballettmusik die Vorstellung hatte, von einer Fabrikhalle. Also er hat wirklich an dieses Repetierende, was man von Maschinen, also eine Art an eine Maschinenmusik gedacht.
Aber ich finde es ganz interessant, was du sagst, dass es ja eigentlich von der Ballettmusik kommt. Und für mich ist das eigentlich in dem ganzen Programm die absoluteste Musik. Also ich brauche da kein Bild, ich brauche da nichts dazu, weil das entsteht ja alles. Dieses Thema, was ja so eingehend ist, was so schön ist, wie das mit der kleinen Trommel, die ganze Zeit dagegen hält, die ganze Zeit sagt, nein, das ist der Weg, es muss so sein. Ich brauche da null. Das entsteht alles. Und was wäre die Welt, und das finde ich, es gibt nicht viele Stücke, über die man das sagen kann, was wäre die Welt ohne den Bolero? Und natürlich, es kennt jeder sagt, ach, Bolero ist ja bekannt, klar. Aber das, was man dabei empfindet, erstens kann man es immer neu empfinden, auch in, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man ist. Ich hatte auch ganz oft das Gefühl, auch schon wieder Bolero, ja, geht halt irgendwie so durch. Aber das kann auch mit einem wirklich was machen, je nachdem, von wo man kommt. Und ich habe es deswegen auch sehr bewusst ans Ende dieses Konzerts gesetzt, eben nicht an den Anfang, damit man auch das, was man schon gehört hat den Abend, irgendwie nochmal reinigen kann. Und ich glaube, durch dieses Stück wird alles davorherige nochmal auf den Sockel gestellt. Die Musik an sich wird durch dieses Stück besser gemacht. Obwohl es vielleicht keine Musik ist.
Und was vielleicht noch dazu kommt, ist, dieses Stück lebt ja auch durch die Aufführung. Also wir können das natürlich uns zu Hause anhören, aber wenn man das im Konzert erlebt, diese Spannung, die darin liegt, dass eben man natürlich mitbangt mit dem Trommelspieler, dass der da diesen Rhythmus durchhält und dass jeder Musiker da auch sein Solo brillant spielt. Ich meine, alle kennen das. Und wenn da ein Fehler passiert, jeder weiß dann, wo der Fehler dann tatsächlich passiert ist. Und wenn dann diesen Weg quasi auch als Publikum oder als Zuhörer mit den Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester mitgegangen ist und am Ende dann man quasi ins Ziel kommt, dann ist es wirklich so ein kollektives, gemeinschaftliches Erlebnis, was man eben nur in einem Live-Konzert in der Form erleben kann.
Und das heißt, es kann auch immer unterschiedlich lang sein.
Ich glaube, es sollte schon ein absolutes Tempo haben. Das heißt, eigentlich dürfte es immer nur genau gleich lang sein.
Das heißt, wenn man es in Singen hört, sollte es eigentlich fast gleich lang sein wie ein Konzert.
Natürlich, ja.
Okay, also kannst du ja den stoppen,
genau, oder? Ich werde die Uhr mitlaufen lassen.
Okay.
Und dem Gabriel dann immer sagen, ob er zu schnell oder zu langsam war.
Ja, vielen Dank für eure Gedanken, für eure Erklärungen zu den Werken. Das Konzert spielt die Bodensee-Philharmonie in Konstanz im Konzil dreimal, am 20., 22. und 25. September und in der Stadthalle in Singen am 21. September. Und Gabriel, du machst da noch ein Special im Konzil?
Genau, unter der Lupe, da wird nochmal der Strauß-Schildhill Eulenspiegel ganz genau beobachtet, was eigentlich das Stück so besonders macht. Das ist am Sonntagvormittag um 11 Uhr im Konzil mit großem Orchester, werden wir einzelne Abschnitte herausnehmen. Ich werde erklären, warum es gute Musik ist. Es dauert ungefähr 45 Minuten und parallel dazu kann man seine Kinder der Musikschule anvertrauen und es gibt eine Kinderbetreuung.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Und sind gespannt, was ihr dazu sagt.